Verfolgte Christen sind nicht automatisch Helden. Manchmal kann man sich dann sowas reinsteigern, die Größe und wie wunderbar die sind und sowas. Das ist nicht, die haben auch ganz schön zu kämpfen. Aber doch trifft man dort Menschen, die eindrücklich zeigen, dass trotz Leiden, durch das sie gegangen sind, sie eine besonders innige Beziehung zu Jesus haben. Vielleicht gerade auch dadurch. So ein Beispiel, mal sehen, ob das ja jetzt klappt. Das ist die Twin Petrus, eine Frau aus Eritrea, die wir in den letzten Jahren in unseren Werken ein paar Mal getroffen haben, weil sie jetzt in Deutschland lebt. Und die in Eritrea wegen ihres Glaubens 16 Jahre im Gefängnis war. Sie ist mit 19 zum Glauben gekommen, mit 21 ins Gefängnis, mit 37 wieder raus, wenn man sich das mal vorstellt. Und dann wurde sie krank und irgendwie über Umwege ist sie dann nach Deutschland gekommen. Dann stand sie vor uns und hat so eine Freude ausgestrahlt, wo ich gedacht habe, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Die müsste ja zutiefst traumatisiert sein, aber sie hat offensichtlich Freude in Jesus gehabt. Es gibt auch andere, die durch andere Arten von Leiden durchgegangen sind. Ich habe jetzt seit einigen Jahren Kontakt zu einem Ehepaar in Thailand, ein gar nicht mehr so junges Ehepaar, die als Missionare noch in so ein Dorf gegangen sind, dort auch Druck und Verfolgung erlebt haben, aber dann ist jetzt die Frau dort an Krebs gestorben und mit dem Mann treffe ich mich manchmal über Zoom. Und der sagt, wir haben uns entschieden, einfach alles, was Gott macht, anzunehmen und dass auch der Tod uns nicht von ihm scheidet und haben uns von Anfang an gesagt, wir wollen uns nicht gegenseitig festhalten. Und der geht da so mit so einer Glaubensstärke durch, wo ich mich wundere. Oder ich denke an einen anderen Bruder Farsad, ein Iraner, der seit Jahren nicht mehr seine Familie sehen konnte, weil die ihn umbringen wollen. Da hat er in der Türkei Gemeinden gegründet, jetzt darf er auch in die Türkei nicht mehr einreisen. Aber der missioniert jetzt in Somalia und in Ländern, wo es fast unmöglich erscheint. Und man merkt ihn an, dass er Jesus lieb hat. Deswegen möchte ich von diesen Christen lernen, wie kann man durch kleine oder durch große Leiterfahrungen trotzdem die Beziehung zu Gott halten. Und für mich ist da der Prophet Jeremia, so ein Bild natürlich, kein Originalfoto, sehr interessant, weil wenn ich habe in den letzten Jahren mehrmals mal den ganzen Jeremia durchgelesen, was ich früher leider gar nicht so gemacht habe, dann immer wieder gedacht, was hat der Mann vom Leben gehabt? Der wurde als junger Mann, wo er sich noch wehrt, berufen von Gott, sein Prophet, sein Prediger zu sein. Und dann hat er im Gehorsam immer das weitergegeben, was Gott ihm gesagt hat und immer eine draufgekriegt. Von seinen eigenen Verwandten. Da gab es Mordpläne in seinem eigenen Dorf, wenn man sich das vorstellt. Ihr seid ja auch auf dem Dorf. Das waren wahrscheinlich noch kleinere Dörfer damals und er hat davon gehört und das muss ihn ganz tief getroffen haben. Dann wurde er in die Grube geworfen zum Sterben und Gott hat ihn nochmal errettet und keiner hat ihm geglaubt oder fast keiner und so. Und von dem können wir lernen, weil er hat trotzdem Jesus nicht oder Gott nicht verlassen. Interessant, in meiner Lutherbibel gibt es dann 5 Abschnitte im Buch Jeremia, die Jeremias erste Klage, Jeremia zweite Klage, dritte, vierte, fünfte. Wenn das interessiert, kann ich mal die Bibelstellen auch zeigen, aber wir wollen heute uns mit der zweiten Klage beschäftigen. Also er hat das nicht so leicht genommen, aber wir lesen jetzt mal die zweite Klage von Jeremia 15, 10 bis 21. Wer möchte, kann das gerne auch aufschlagen, auch wenn ich es jetzt hier vorne aufgeschrieben habe. Es steht dann bei mir in der Bibel die Last des Prophetenamts, Jeremias zweite Plage. Da hat er also schon manches erlebt. Er sagt, weh mir, meine Mutter, dass du mich geboren hast. Auch nicht so schön für die Mutter. Gegen den jedermann hadert und streitet im ganzen Lande. Ich habe niemanden geliehen und keiner hat mir geliehen. Er weiß, das ist einer der schlimmsten Gründe für Streit wahrscheinlich mit Geld. Und doch flucht mir jedermann. Der Herr sprach, also da redet auch Gott dann wohl an, ich will etliche von euch übrig lassen, denen es wieder wohlgehen soll und will euch zu Hilfe kommen in der Not und Angst unter den Feinden. Kann man Eisen zerbrechen, Eisen und Bronze aus dem Norden? Da redet er von dem Feind, der aus dem Norden kommt. Ich will dein Gut und deine Schätze zum Raube geben als Lohn für alle deine Sünden. Das ist wieder eine Botschaft an das Volk Israel, die du in deinem ganzen Gebiet begangen hast, und will dich zum Knecht deiner Feinde machen in einem Lande, das du nicht kennst. Denn ein Feuer ist entbrannt durch meinen Zorn, über euch ist es angezündet. Jetzt redet Jeremia wieder. Ach Herr, du weißt es, gedenke an mich und nimm dich meiner an und räche mich an meinen Verfolgern. Raffe mich nicht hinweg, indem du deinen Zorn über sie zurückhältst. Erkenne, dass ich um deinetwillen geschmäht werde. Und dann ein ganz besonderes Wort, auf das ich noch eingehen werde. Dein Wort wurde meine Speise, so oft ich es empfing. Und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost, denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, Herr Gott Zebaoth. Ich saß nicht im Kreis der Fröhlichen und freute mich, sondern saß einsam gebeugt von deiner Hand, denn du hast mich erfüllt mit Grimm. Warum währt doch mein Leiden so lange und ist meine Wunde so schlimm, dass sie nicht heilen will? Du bist mir geworden, sagt er zu Gott, wie ein trügerischer Born, wie so ein Brunnen, der nicht verlässlich Wasser gibt. Darum, so spricht der Herr, das ist jetzt wieder Gottes Antwort, wenn du dich zu mir hältst, so will ich mich zu dir halten. Und du sollst mein Prediger bleiben. Und wenn du recht redest und nicht leichtfertig, so sollst du mein Mund sein. Sie sollen sich zu dir kehren, doch du kehre dich nicht zu ihnen. Ich mache dich für dieses Volk zur festen. Achso, Johannes. Entschuldigung. Ich mache dich für dieses Volk zur festen, ehernen Mauer. Wenn sie auch wieder dich streiten, sollen sie dir doch nichts anhaben, denn ich bin bei dir, dass ich dir helfe und dich errette, spricht der Herr. Und ich will dich erretten aus der Hand der Bösen und erlösen aus der Hand der Tyrannen. Herr, ich bitte dich, dass dein Wort lebendig zu uns spricht, so wie der Jeremia gelebt hat von deinem Wort. Lass uns auch leben durch diese gute geistliche Nahrung. Amen. Ich möchte, das ist jetzt natürlich ein ganz ausführlicher Text, aber ich möchte drei Dinge herausheben hier. Zum einen Klagen erlaubt, zweitens wahrer Trost und drittens kein Trost ohne Auftrag. Das werde ich erklären jetzt. Also zum einen Klagen erlaubt. Wie gesagt, der Jeremia klagt nicht nur hier, der klagt an verschiedenen Stellen, also 5 ausdrückliche Klageabschnitte. Wir kennen ja auch später die Klagelieder, die auch von Jeremia sind, ein ganzes Buch in der Bibel. Ich möchte nur so ein paar Zitate nochmal rausgreifen. Weh mir, meine Mutter, dass du mich geboren hast. Oder er sagt, anklagend sozusagen, warum geht es den Gottlosen so gut und mir so schlecht? Dann sagt er zu Gott, sei du mir nicht schrecklich. Zu Gott, sei du nicht schrecklich zu mir. Oder dann sagt er mal, Herr, du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Ich wollte eigentlich gar nicht, aber du hast mich überredet. Kann man so mit Gott überhaupt reden? Erstmal als Nebenbemerkung, daran erkennen wir, Jeremia war ein Mensch wie wir. Das sagt ja mal der Jakobus über Elia auch. Elia war ein Mensch wie wir und trotzdem hat Gott ein wunderbares Gebet von ihm erhört, hat ihm Vollmacht gegeben und trotzdem hat Jeremia im Auftrag Gottes Dinge gesagt, die bis zu Jesus und darüber hinaus reichen. Also wenn wir sehen, dass auch der Jeremia verletzlich war, auch geklagt hat, dann heißt das doch, Gott kann auch uns gebrauchen. Er war ein Mensch wie wir, also nicht irgendwie so ein weit entfernter Held, an dem wir sowieso nie heranreichen können. Aber darf man so mit Gott reden, anklagend, fast respektlos? Und da ist Jeremia kein Einzelfall, wenn ihr mal das Buch Hiob darauf hindurchlest, der hat natürlich auch ganz Schlimmes erlebt, aber was der Gott alles so sagt, wo man manchmal zusammenzuckt, wenn man Gottesfurcht hat. Oder wie Mose mit Gott argumentiert hat, sagt, wenn du jetzt dieses Volk umbringst, was sagen dann die anderen und so. Ne? Denk mal, kann man so menschlich mit Gott reden. Aber wir sehen daran, Klagen sind erlaubt bei Gott. Wir dürfen uns ausklagen. Achtet mal darauf, wie viel in den Psalmen aus Klagen besteht. Die fangen ja fast immer so an. Herr, wo bist du? Wie lange dauert das noch? Warum gibst du mich preis? Oder warum geht es den Gottlosen so gut? Auch ähnlich wie Jeremia hier. Klagen sind erlaubt und Gott hält das aus. Ich will dich jetzt nicht dazu ermutigen, Gott wie so einen Kumpel zu behandeln. Gott ist Gott und wir sind Mensch. Aber unser Herr ist auch kein dünnhäutiger Tyrann, der Gerichtsverfahren gegen jeden anfängt, der irgendwas Komisches gesagt hat. Wie in der Türkei gab es immer wieder gegen Beleidigung gegen den Präsidenten und so, weil einer irgendwas Kritisches gesagt hat. Da steht ja, das hält unser Gott aus. Er ist souverän, Klagen sind erlaubt. Er freut sich sogar, wenn wir mit unseren Bedenken, unseren nicht verstandenen Dingen zu ihm kommen. Auch wenn wir manches nicht einordnen können. Wir sehen ja, dass selbst Jesus geklagt hat am Kreuz. Da zitiert er auch aus einem Psalm, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es wird ja auch manchmal gesagt, Christen dürfen nicht fragen, warum, sondern immer nur wozu. Das ist eine Wortspielerei, aber Jesus hat auch gesagt, warum hast du mich verlassen? Wir dürfen unsere Klagen, unsere Fragen vor Gott bringen. Schlimm wird es, wenn wir Gott den Rücken zukehren. Dann wird es kritisch, wenn wir nicht mehr mit ihm reden. Wenn wir nicht mehr in das Gespräch mit unserem Vater gehen und sowas. Da sind wir in Gefahr, dass so langsam sich einschleicht, wir erwarten nichts mehr von Gott, wir sind enttäuscht und reden einfach nicht mehr mit ihm. Dann schrei doch lieber deine unverstandenen Fragen zu ihm hin. Geh in den Wald und schrei wirklich oder sag ihm so, wie es dir auf dem Herzen liegt. Manchmal müssen wir uns vielleicht zwingen, wieder mit Gott zu reden, weil wir uns gar nicht danach fühlen. Aber tu das. Kehr ihm nicht den Rücken zu. Dann wird es gefährlich. Wenn wir ihm das Gesicht zuwenden, dann dürfen wir ihm alles Mögliche sagen, aber nicht den Rücken zukehren und weggehen. Dann wird es kritisch. Brich in der schlimmsten Not das Gespräch mit Gott nicht ab. Das hat Jeremia richtig gemacht, dass er 5-mal und wahrscheinlich noch mehrmals geklagt hat. Klagen und Fragen sind erlaubt bei unserem Gott. Das erschüttert ihn nicht, der kennt uns ja sowieso. Es gibt Leute, wenn man denen zu viel mal von meinen Zweifeln sagt, dann habe ich Angst, die kommen selber in Zweifel. Dann sage ich natürlich nicht jedem alles, aber bei Gott brauchen wir diese Sorge wirklich nicht haben. Gleich noch als Zusatzbemerkung, es ist natürlich schön, wenn wir auch Brüder und Schwestern haben, mit denen wir das durchsprechen können. Ich vermute, dass Jeremia mit seinem Mitarbeiter Baruch, der ja immer mal wieder vorkommt, auch gesprochen hat. Ist gut, wenn wir ein menschliches Gegenüber haben und sagen, guck mal, das verstehe ich nicht, können wir das zusammen zu Gott bringen oder kannst du mir dann Hilfestellung geben? Das gehört dazu, aber letztlich immer zu Gott. Manchmal reden wir ja mit Brüdern und Schwestern und werden dann zusammen unzufrieden. Und das ist nicht die Absicht, sondern es geht darum, dann zu sagen, okay, lass uns zusammen das unserem Herrn sagen. Jeremia wünscht sich natürlich, wenn er das so offen sagt, Trost von Gott. Und wir sehen, das Erste, was er als Trost hier selbst sieht, wäre Gericht über die Feinde. Das habe ich jetzt nicht hier hingeschrieben, Entschuldigung. Also er sagt dann erstmal, ach Herr, du weißt es, gedenke an mich und nimm dich meiner an und räche mich an meinen Verfolgern. Zucken wir gleich zusammen, weil wir sagen, wir sind im Neuen Testament und wir dürfen nicht um Rache bitten. Interessanterweise in der Offenbarung bitten die schon gestorbenen Märtyrer Gott um Rache. Sag, Herr, wie lange dauert es noch, bis du rächst das Blut, das diese Leute an deinen Knechten vergossen haben. Aber nicht Rache im Sinne von, ja, will ich mal zugucken, wie die so richtig leiden oder so, meine Feinde, sondern es ist ein richtiger Wunsch, dass Gott eines Tages alles zurechtrücken wird. Ich habe das, seit ich in der Türkei bin, und da gibt es im normalen Leben viel mehr himmelschreiendes Unrecht, als wir das kennen. Es gibt kaum einen Christen, der Probleme mit den Rachepsalmen hat, mit den sogenannten, wo wir lange drüber diskutieren. Aber der Wunsch, dass Gott alles zurechtrückt, ist legitim. Der Paulus sagt uns mal, ich glaube in Römer 12 oder 13, rächt euch nicht selbst, sondern überlasst die Rache Gott. Der hat gesagt, die Rache ist mein, ich werde vergelten. Weil wir das nicht gut können, sollen wir nicht uns anmaßen zu rächen, heimzuzahlen. weil wir immer irgendwas nicht vollständig sehen, immer irgendeinen Aspekt von dem anderen Menschen gar nicht sehen. Aber wir können es Gott überlassen. Und das macht Jeremia. Ich vermute, dass viele Verfolgte in Nordkorea, Nigeria oder China da gut mitbeten können. Auch wenn sie wissen, wenn sie auch ihre Verfolger segnen und für sie beten. Aber trotzdem, Herr, die Gewissheit, das wird nicht ewig so bleiben. Das wird einen Tag geben, an dem Gott alles zurechtrücken wird. Aber dann kommt in die Klage von Jeremia eine überraschende Note hinein, die den wahren Trost von Jeremia zeigt. Und das ist dieser Vers 16. Da sagt er plötzlich mittendrin, das passt gar nicht so richtig zu dem anderen, zu Gott gewandt, dein Wort wurde meine Speise, so oft ich es empfing, und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost, denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, Herr Zebaoth. Da merkt man plötzlich, was den Jeremia und was viele verfolgte Christen zutiefst in der Not, im Leiden hält und was auch uns in unseren eigenen Leiden halten kann, das ist das Wort des lebendigen Gottes und die Nähe zu ihm. Nun können wir das natürlich, was Jeremia sagt, allzu schnell mit unserer morgendlichen Bibellese vergleichen. Das ist auch gut. Ich lese auch morgens, manchmal wache ich auf, habe alle möglichen Sorgen, dann versuche ich aus dem Wort Gottes, woran ich mich festhalte, wo ich mich hochziehen kann, wo ich Freude gewinne. Und das ist auch gut, aber wir sollten nicht vergessen, bei Jeremia hieß Wort Gottes, Gott sagt mir was und dann muss ich es weiter sagen, dann kriege ich wieder eine drauf. Das war für ihn Wort Gottes und trotzdem freut er sich darüber. Versteht er, für ihn war jedes Wort Gottes gefährlich, weil er als Prophet das weitersagen sollte. Und trotzdem lebt er davon, dass es meine Speise heißt, das hält mich am Leben, sonst hätte ich längst aufgegeben, sonst wäre ich kaputt gegangen. Davon nährt er sich. Davon schöpft er Freude, wo menschlich gesehen nicht viel Grund zur Freude ist. In der Türkei, was äußerst selten vorgekommen ist, aber vor ein paar Jahren war ein amerikanischer Missionar 2 Jahre im Gefängnis, Andrew Brunson. Den kannten wir auch persönlich etwas. Und der hat dann, als er später freikam und ist jetzt in Amerika, hat er sehr offen erzählt, wie schwer ihm das fiel, dass er auch in Depressionen reingeraten ist, weil er irgendwie auch nicht vorbereitet war auf so eine lange Zeit Gefängnis mit ungewissem Ausgang. Und dass dann aber durch all das hindurch plötzlich konnte er wieder Gott loben und konnte sich wieder freuen an Gott. Auch es hat eine Weile gedauert bei ihm. Bei Paulus und Silas wissen wir, dass sie waren im Gefängnis und haben nicht gleich, sobald sie im Gefängnis waren, angefangen Gott zu loben, sondern um Mitternacht fingen sie an, Loblieder zu singen. Und dann gingen die Türen vom Gefängnis auf. Die haben sich an der Beziehung zu Gott, die haben Gott gefreut, das hat sie durchgetragen und das hat sogar die Situation dann verändert. Das hält Jeremia geistlich am Leben, der lebendige Gott redet zu ihm, auch wenn es schwierig ist. Und dann sagt er, ich bin nach deinem Namen genannt, so wie man einen Familiennamen hat, ich gehöre zu den Hedes oder ich gehöre zu den Harz oder wie auch immer. So können wir sagen, ich gehöre zum lebendigen Gott, ich bin Christ. Denke ich manchmal, wir sollten den Namen Christ wieder sehr bewusst, wir gehören zu Christus, ich bin Christ, man muss mal gar nicht so viel sagen. Mittlerweile ist das ja auch gar nicht mehr so selbstverständlich, das in Deutschland zu sagen. Welche Würde steckt darin, nach dem Namen Gottes genannt zu sein? Es gibt Zeiten, wo Gott direkt zu unseren Herzen spricht, auch bei Verfolgten. Aber vielleicht noch häufiger müssen wir einfach seine geschriebenen Worte nehmen und ernst nehmen und für uns annehmen. Und dann davon leben, dass Gottes Wort gilt, auch wenn wir es im Moment gerade nicht fühlen. Dein Wort ist meine Speise geworden. Das bekräftigt ja Jesus, indem er sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, er lebt von jedem Wort, das durch den Munde Gottes geht, ist genau das, was Jeremia hier sagt. Dein Wort wurde meine Speise. Es erinnert mich auch an die Jünger Jesu in Johannes Kapitel 6. hatten alle anderen keine Lust mehr, bei Jesus zu bleiben. Er hat ein Wunder getan, großes Wunder, Brot vermehrt und Fische vermehrt und so, und alle waren begeistert, wollten ihn am liebsten zum König machen. Und dann fing Jesus plötzlich an, ganz unangenehme Sachen zu reden. Er sagt, ihr müsst mein Blut trinken und mein Fleisch essen und so. Das war ja auch komisch. Aber vielleicht haben die Leute sogar mehr verstanden, als sie wollten. Nämlich, dass es nicht von Wunder zu Wunder geht, sondern durch Leiden hindurch. Dass Jesus erstmal getötet werden musste, damit wir sein Blut trinken können. Und dass dann Nachfolge Jesu bedeutet, uns kann es auch nicht immer einfach sein. Und das müssen wir annehmen. Und dann waren alle anderen weg und dann fragt Jesus in seiner Souveränität seine engsten Jünger, also wahrscheinlich die 12, vielleicht waren auch einige Frauen noch dabei, die immer mit ihm gingen. Sagt er, und ihr wollt ja auch gehen? Das begeistert mich bei Jesus dann nicht. Sagt, oh, ihr Lieben, wenn ihr jetzt auch weggeht, habe ich ja gar keine Gemeinde mehr, was soll ich dann noch machen und so. Nee, er wusste, was er zu tun hatte und konnte ganz souverän, ganz ehrlich fragen, wollt ihr auch weggehen? Und dann hat sich der Petrus wie so oft zum Sprecher der anderen Jünger gemacht und sagt, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Der Petrus hat ja auch vieles nicht verstanden. Was da Jesus geredet hatte mit dem Bluttrinken und sowas, hat er wahrscheinlich überhaupt nicht verstanden. Aber der hatte erlebt und verstanden, dass Jesus, die Worte Jesu Leben sind. Das, was Jeremia verstanden hat, dass das uns nährt, dass wir davon durchgehen können durch schwierige Situationen. Und dann sagt Petrus, ja, wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Davon hat Jeremia gelebt und davon leben verfolgte Christen. Übrigens noch ein Tipp, Bibelverse auswendig lernen. Jetzt nicht, dass wenn keine Verfolgung bei uns kommt, dann ist es trotzdem gut, in einsamen Nächten, wo wir irgendwie in Anfechtung sind, uns selbst Bibelverse aufzusagen oder gute Lieder. Und falls Verfolgung kommt und wenn Leute ins Gefängnis gehen, dann ist das sehr nützlich, Bibelverse zu haben und Bibelabschnitte, die uns innerlich helfen. Wir haben in der Gemeinde, wo wir jetzt in Wetzlar sind, war eine alte russlanddeutsche Schwester, die schon, ihr Vater ist von Stalin schon, als sie ganz klein war, ermordet worden und so weiter. Und die ist vor kurzem heimgegangen und ihr Sohn hat dann auf der Abschlussfeier erzählt, vor ein paar Jahren hat der Arzt ihr gesagt, in ungefähr einem Jahr wirst du wahrscheinlich nichts mehr sehen können, also deine Augen werden immer schlechter und so. Dann hat er gesagt, da gab es ja sicher viele Leute, die gesagt haben, ich will nochmal den Eiffelturm sehen oder ich will nochmal dies sehen. Aber sie hat angefangen, ganze Kapitel aus der Bibel auswendig zu lernen. Und hat das gemacht. Ich meine, die hat ein sehr gutes Gedächtnis. Die kennt fast jeden aus einer großen Gemeinde, kannte mit Namen. Aber die hat dann, solange sie noch gut lesen konnte, mehrere Psalmen und andere Kapitel auswendig gelernt und den Rest ihres Lebens sich so davon noch besonders nähren können. Fand ich beispielhaft. So, jetzt aber auch noch, ja, wenn wir weiterlesen, Jeremia kommt nicht gleich aus allem Negativen heraus, trotz dieser Freude am Wort Gottes. Er sagt, warum währt doch mein Leiden so lange und ist meine Wunde so schlimm, dass sie nicht heilen will? Interessant ist aber jetzt noch, wie Gott auf den Zustand seines Propheten reagiert. Das habe ich überschrieben mit kein Trost ohne Auftrag. Da sagt nämlich Gott jetzt dem Jeremia, wenn du dich zu mir hältst, so will ich mich zu dir halten und du sollst mein Prediger sein. Und wenn du recht redest und nicht leichtfertig, so sollst du mein Mund sein, also mein Sprecher sozusagen. Sie sollen sich zu dir kehren, doch du kehre dich nicht zu ihnen. Also man kann jedenfalls nicht sagen, dass Gott seinen Propheten verzärtelt. Heute würde man vielleicht sagen, Jeremia, komm, ich nehme dich auf meinen Schoß und ich tröste dich und so. Das macht er ja auch, aber ich denke, manchmal ist mir ein bisschen unwohl, weil Gott das nicht, das, ja, es gibt Situationen, wo wir das empfinden können, Gott umarmt uns und wie auch immer, aber das ist nicht immer so. Hier sagt Gott, auf, mach weiter, du bist mein Mann. Also ziemlich männlich hart, sagen wir mal. Dieser dieser Bruder, den haben wir auch kennengelernt, er lebt schon länger in England, ist auch in Eritrea im Gefängnis gewesen, hat Folter erduldet und setzt sich jetzt ein für Gefangene in seinem Heimatland. Und er hat erlebt in dieser Folter nicht, dass er plötzlich auf dem Schoß Jesu war oder so, aber hat eine Vision gehabt von den Leiden Jesu, die so viel schlimmer noch als seine Leiden waren, und das hat ihn zutiefst getröstet. Mitten in der Folter drin konnte er ruhig bleiben. Also Jesus kann hart sein. Wir sehen das ja auch, wenn kommt einer zu ihm und sagt, Herr Jesus, ich will dir nachfolgen, aber ich muss noch, bis mein Vater gestorben ist, da habe ich noch Verantwortung in der Familie und also ich muss meinen Vater noch begraben. Das hieß wahrscheinlich, der war noch gar nicht tot, sondern wollte erst mal die Sachen erledigen. Und Jesus sagt nicht, okay, ich verstehe ja deine besondere Situation, mach dir keinen Druck, melde dich dann später, wenn alles geklärt ist. Und dann sagt, nein, lass die Toten begraben, komm du und folge mir nach. Oder wir sehen es bei Elia, der so eine Art Depression reingegraten ist, das kann man auch verstehen, der sollte umgebracht werden, er war wirklich auch verfolgt und sagt, ich will sterben und keiner ist mehr da. Und Gott kümmert sich schon ganz praktisch um ihn. Er schickt einen Engel, der dann ihm was zu essen gibt und lässt ihn erst mal schlafen. Aber dann sagt er so, Elia, jetzt habe ich wieder Aufträge für dich. Also ich habe den Eindruck, dass Gott in dem Trost immer auch sagt, so jetzt weiter. Ich möchte, dass du weiter mir dienst, trotz allem. Vielleicht auf eine andere Weise als vorher. Vielleicht sind dir, Paulus war im Gefängnis, der konnte nicht mehr rumreisen, aber hat Briefe geschrieben, hat Menschen empfangen. Du bist mein Prediger, du bist mein Bote. Auf die Weise, wie ich es dir gezeigt habe oder wie ich es dir neu zeige. Und das ist ja auch ein Ermutigung, wenn wir plötzlich merken, Gott hat mich nicht fallen gelassen, weil ich so verzweifelt war, sondern er sagt, auf, jetzt geht's weiter. Du bist mein Diener, meine Dienerin. Sehen wir bei Petrus. Petrus hat gesündigt, hat Jesus verleugnet und dann geht Jesus zu ihm und sagt, liebst du mich? Also er macht so eine Art Seelsorge, aber dann das nächste ist, weide meine Lämmer. Auf, du bist jetzt verantwortlich für andere. Oder zu den Jüngern, die gerade sich noch versteckt hatten und dann kommt Jesus nach der Auferstehung, sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Auf, jetzt geht's los. Diese Bestätigung seines Auftrags ist nicht einfach nur angenehm für Jeremia, aber er merkt, ich gehöre zum lebendigen Gott, er hat mich nicht entlassen, trotz meiner verzweifelten Klagen. Und dann gibt ihm aber Gott noch eine Anweisung, die ist auch für uns wichtig. Ich glaube, das habe ich auch hier. Achso, ja, das habe ich jetzt fast übersprungen. Er sagt ihm ja auch, wenn du nicht leichtfertig redest, sagt er zu Jeremia, du sollst sagen, was ich dir sage. Ich glaube, das ist jetzt nicht gemeint, dass wir nie einen Scherz machen können, aber mir fiel doch dieses Wort Jesu ein sehr hart. Ich sage euch, dass die Menschen Rechenschaft geben müssen am Tag des Gerichts von jedem nichtsnutzigen Wort, das sie reden. Lass uns unsere Reden mal darin prüfen. Ich denke, es geht nicht darum, auch mal einen Scherz zu machen, aber manchmal reden wir so viel Belangloses, dass dann das, was wir von Gott weiter zu sagen haben, nicht mehr ernst genommen wird. Wir kennen so einen Bruder in der Türkei, ich will ihn jetzt nicht schlecht machen, aber der hat so die Art, dass er manchmal so Scherze macht, wo man wirklich nicht weiß, ist das jetzt wahr oder nicht wahr. Und das stört mich dann, weil der predigt manchmal. Da denke ich, wenn die Leute jetzt ihn mehrmals so reden hören, dann denken sie, aber der predigt, vielleicht macht auch einen Scherz. Also unser Leben, es muss deutlich sein, wir haben was weiter zu sagen. Wir reden nicht nur irgendwelches Zeug darum. Dafür sind die Worte, die Gott uns gibt, zu wichtig. Und dann gibt er noch diese Anweisung, Jeremia, sie, die anderen sollen sich zu dir kehren, doch du kehre dich nicht zu ihnen. Das gilt sehr wohl für uns heute. Wir wollen das Wort Gottes verkündigen. Natürlich wollen wir so reden, dass die Menschen verstehen, was wir sagen, in ihrer Sprache, in ihrem Erfahrungshintergrund. Aber wir dürfen die Botschaft nicht anpassen. Wir müssen die Wahrheit sagen. Ich sage manchmal Leuten in Deutschland, in der Türkei können Leute in große Schwierigkeiten kommen, weil sie sagen, Jesus ist Gottes Sohn, weil das dem Islam widerspricht. Jesus ist am Kreuz gestorben, das ist ganz dem Islam entgegengesetzt. Und sie tun es aber trotzdem. Und ich ermutige sie darin. Aber wenn ich mich in Deutschland nicht mehr traue zu sagen, voreheliches Zusammenleben ist Sünde, Sexualität vor der Ehe, Homosexualität, praktizierte Homosexualität ist gegen Gottes Willen. Jesus ist der einzige Weg, nicht alle Wege führen zu Gott. Jesus hat einen Absolutzeitsanspruch. Wenn ich mich das nicht mehr traue zu sagen, wie kann ich dann von den verfolgten Christen sagen, ja, ihr sagt mal ruhig, dass Jesus Gottes Sohn ist. Aber da, wo wir vielleicht Reaktionen zu erwarten haben, da dürfen wir genauso wenig schweigen. Versteht ihr? Also ich sage nicht, dass wir nur über diese Themen reden müssen, aber wenn wir Dinge auslassen, weil wir denken, das passt nicht mehr so, das wollen die Leute nicht hören, dann tun wir genau das, wovor Gott Jeremia warnt. Kehre dich nicht zu ihnen. Bekehre dich nicht zu dem, was alle machen, sondern stehe zu meinem Wort. Und die Menschen, die ich rufen werde, werden kommen. Wir dürfen keine Abstriche an Gottes Wort und seinen Maßstäben machen. Weil Jeremia das nicht gemacht hat, ist er in Schwierigkeiten gekommen. Und ich denke, wenn wir vielleicht als Gemeinde Jesu in Deutschland noch klarer zum Wort Gottes stehen, in aller Liebe, in aller Demut, wir leben von der Gnade, dann kann es auch Gegenreaktionen geben und gibt es schon zum Teil. Ich war sehr beeindruckt von dem Wort eines nigerianischen Bischofs, was ich als Video gesehen habe. Das ist ein anglikanischer Bischof und es ging darum, dass seine Mutterkirche in England angefangen hat, praktizierende Homosexuelle als Bischof einzusetzen und so. Dann haben die afrikanischen Bischöfe einen Bußaufruf an den Erzbischof von Canterbury geschickt und hat das so gesagt, er sagt, ihr seid zu uns gekommen, ihr habt uns erklärt, dass man nicht mehrere Frauen haben soll aufgrund der Bibel. Wir haben uns daran gehalten. Und wir leiden hier Verfolgung, weil wir zu Gottes Wort stehen und Nigeria ist ganz schlimm. Und jetzt kommt ihr und sagt, dass wir Sachen aus der Bibel nicht mehr so ernst nehmen sollen. Das geht nicht. War sehr eindrücklich. Sie sollen sich zu dir kehren, doch du kehre dich nicht zu ihnen. Zur Beziehung mit unserem Gott, auch im Leiden, gehört, dass wir uns nicht anpassen, um Leiden, Widerstand zu vermeiden, sondern umso fester an Gottes Wort und seinem Willen festhalten. Und dann gilt, achso, das habe ich jetzt nicht mehr aufgeschrieben. Entschuldigung. Dann gilt auch das, was Gott dem Jeremia dann noch sagt, als Ermutigung. Ich mache dich für dieses Volk zur festen, ehernen Mauer. Wenn sie auch wieder dich streiten, sollen sie dir doch nichts anhaben, denn ich bin bei dir, dass ich dir helfe und dich errette, spricht der Herr. Ich will dich erretten aus der Hand der Bösen und erlösen aus der Hand der Tyrannen. Herr Jesus, ich danke dir herzlich, dass du ein, ja wirklich wie ein guter, manchmal strenger Vater bist, der aber zutiefst Erbarmen mit den Menschen und mit uns hat. Ich danke dir, dass du uns durch Jesus in deiner Gnade in deinen Dienst gerufen hast, jeden auf eine andere Weise, aber jeden, um Zeuge von dir zu sein. Ich bitte dich hier, dass in Weilstätten dein Wort noch klar und vollmächtig Menschen erreicht und dass diese Verheißung gilt. Du sollst dich nicht zu ihnen bekehren, sie werden sich zu dir, das heißt zu deinem Herrn bekehren. Und lass das hier auch geschehen. Und ich bitte dich auch nochmal für all die Menschen, die leiden um deines Namens willen, dass du ihnen diese Sicht gibst. Im Namen Jesu. Amen.